Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Philosophie, dem Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Heute mit einem Gast, und zwar dem lieben Pauli. Ich darf Pauli sagen, haben wir gesagt, gell? Also, ja.
Ja.
Du darfst ruhig Hallo sagen.
Wunderschönen, was haben wir Montag?
Nein, es ist relativ. Also der Podcast geht irgendwann raus. Das ist immer, so, ja. Okay. Es wird nicht der erste sein. Wir haben vorher noch andere, aber ein bisschen zum Aufwärmen. Aber du bist auch nicht alleine hier. Du hast heute dein, kann man sagen, alter Ego oder dein...
Naja, es ist die erste Fantasiefigur meiner Kinder geworden. Und die habe ich heute mitgenommen, weil die einfach wirklich zwar aus meinem Handwerk entstanden ist, aber aus der Ideologie von den Kindern und aus der Fantasie. Ja.
Männer, die mit Puppen spielen.
Ja.
Da muss man das,
sehr seltsam.
Das klingt komisch. Aber darum habe ich dich ja eingeladen. Nein, also der Fairness, aber ich weiß natürlich, was du magst. Also natürlich jetzt Lana, wir haben ja schon, wir werden ja auch hoffentlich sehr gut zusammenarbeiten, auch zaubertechnisch, aber dazu vielleicht dann später mehr. Was dich auszeichnet, ist, dass du nicht nur mit Puppen spielst, sondern du machst die Puppen auch. Also ich gebe dir jetzt mal ein Stichwort, die sogenannten Marionetten. Da haben wir eine Idee, so ein Kreuz, das man in die Hand nimmt, lauter Fäden und deine Puppe, die sich bewegt. Ne? Das ist das Bild einer Marionette und diese machst du selbst.
Genau, ja. Also die bekannteste Marionette, so von der man gleich mal spricht, ist der Pinocchio aus Italien, der Pinocchio und der Pepetto, sein Macher, sein Vater. Und es hat immer verschiedene Art und Weise, warum man mit Puppen spielt. Also man darf das nicht verwechseln mit irgendwelchen anderen Dingen. Wenn man so sagt, der Erwachsene, der mit Puppen spielt, es gibt tatsächlich ein Studium dafür.
Ja.
Es gibt tatsächlich ein Theaterstudium, den Puppetier, wo man auch wirklich lernen kann, mit Puppen zu spielen, ein Theater zu spielen. Und man darf auch nicht vergessen, diese Fantasiearbeit, die geht bis auf die Steinzeit zurück. Also man hat Puppen gefunden, die weit über das Mittelalter nach hinten gehen. Und da höchstwahrscheinlich auch schon irgendwelche Theater damit gespielt worden sind, ja. Und sei es jetzt nur die Mama mit dem Kind, dass eben halt kleine Rollenspiele damit erledigt worden sind.
Das heißt, dieses Spiel liegt den Menschen schon seit jeher inne sozusagen.
Genau, ja. Und das Interessante an dem Spielen ist ja auch oft die Psychologie dahinter. Man kann über dieses Spielen viele Dinge dann auch verarbeiten oder besprechen, ja. Es ist für einen Menschen einfach leichter, einen Filter über irgendwas drüber zu legen. Wenn man mit einem Gesprächspartner über irgendein Thema spricht, was einem vielleicht unangenehm ist, ja, dann schaut man weg, ja. Dann schaut man weg, man verliert den Augenkontakt, ne? Und das Witzige daran ist das, wenn man jetzt eine Art Filter darüber legt, und ich sage jetzt absichtlich Filter zu einer Marionette zum Beispiel, dann tut sie diese, auch ein Erwachsener, aber eben halt auch Kinder, dann sie dann einfach viel leichter über gewisse Themen zu sprechen. Ja.
Da muss ich aber jetzt einwerfen, ganz kurz, damit sich der Zuhörer, die Zuhörerin jetzt nicht ein bisschen wundert, in welche Richtung das Ganze hier geht. Du hast ja einen sozialpädagogischen Hintergrund, kann man das so sagen? Ne?
Genau, ja.
Also, das, was du jetzt sprichst, das ist natürlich jetzt sehr schnell abgedriftet jetzt von Puppen zum sozialpädagogischen, wenn man so will. Aber du hast ja den tatsächlich gelernten Background. Ja?
Ja, also ich bin Sozialbetreuer in einer Einrichtung und ich beobachte das immer wieder, wenn ich einmal Marionetten mitnehme oder so, dann gibt es welche, die freuen sich irrsinnig, die kommen her, die wollen sofort mit dem tratschen. Andere wiederum, die lehnen das komplett ab. Also die sind dann wirklich auf das, was macht ihr da mit dem?
Das muss dann natürlich auch gefallen. Ne?
Ja klar, ja. Ja, ja, also wie hat das Ganze angefangen? Ich war eins der wenigen Kinder, die sehr lang nur wenig Fernsehprogramm gehabt haben. Und das, was im Fernsehen ausgestrahlt worden ist, war damals die Augsburger Puppenkiste.
Naja, die kenne ich noch, ja. Ich kenne sogar meine Kinder noch in der heutigen Zeit. Ja,
irgendwann, keine Ahnung, was vor 10 oder 12 Jahren ist mir dann meine Tochter ist dann auf einmal hergekommen und hat mit irgendeinem Video oder was hat dann gesagt, schau dir das an, und ich habe mir das dann angeschaut und denke mir, hey, das ist ja Marionette, ja, schaut ganz nett aus. Und dann ist mir das wieder eingefallen, wie begeistert ich damals von der Augsburger Puppenkiste war. Und Und dann vor ein paar Jahren hat dann auf einmal meine Tochter gemeint, hey Papa, schnitz mir bitte so eine Puppen. Na, ich habe das dann gemacht und habe das dann, wir haben dann miteinander das angemalt und haben dann zum Spielen angefangen. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, warum hast du das nicht eigentlich vorher für dich entdeckt? Ne? Dass du eigentlich ja im Prinzip alles mitbringst an Fähigkeiten, um ihm halt ein Marionettentheater aufzustellen.
Da muss man ja vieles können. Ne? Es fängt beim Holz an, die Marionetten sind aus Holz.
Genau.
Ja. Man muss mechanisch gut drauf sein, man soll da theatralisch gut drauf sein, man soll Szenenbild. Das ist eigentlich ein Universaltalent, was man da braucht letztendlich. Ne?
Ja, also wenn man so ein Puppentheater anschaut, sieht man eigentlich nur das Idipfelchen. Ja. Das Theater ist ihm halt im Prinzip nichts anderes wie ein Theater für Erwachsene mit Darstellern, mit menschlichen Darstellern, ja. Man hat die Bühne, man hat natürlich die Darsteller, die Schauspieler und dahinter ist ganz viel Maschinerie, die man so eigentlich nicht sieht. Man hat dann die ganze Medientechnik dahinter, man hat die Bühnentechnik, man hat unglaublich viel Proben und ganz, ganz viel Gedankengut, was da hineinfließt, ja. Also auch in Sachen Garderobe oder eben halt Bühnenbild und bis es tatsächlich zum Auftritt kommt, ja, ist das oft ein Ding, das 2 Jahre dauert. Mhm. Ja.
Die Künstler, also die Puppeteers, hast du gesagt, hassen die, ne?
Die Puppetiere,
ja. Ja. Die kämpfen ja eigentlich auch ein bisschen mit der Trägheit und mit dieser Unfähigkeit der Puppen, sich darstellen zu können. Also ist ja nicht so, dass der jetzt die Puppe in die Hand nimmt und sagt, du bewegst sie, sondern der kämpft jetzt ständig da damit oder gegen diese Trägheit der Puppe und dieses, wie soll ich es erklären, es ist ja eigentlich ein Kampf, ein ständiger, ne? Damit man da irgendwie was darstellen kann und das der Puppe ein Leben einhaucht, weil die Puppe hängt ja nur so da, ne? Die kann ja nichts. Und sie ist ja sehr schwer, habe ich gesehen. Also, beziehungsweise sehr schwer zu halten, wenn man es jetzt die ganze Zeit so halten muss. Ne? Also das ist ja...
Ja, es kommt immer darauf an, was man für Puppe hat. Natürlich gibt es jede Puppe hat ein anderes Gewicht, ja?
Ja.
Ob man jetzt ein kleines Tier hat oder eben halt ein größerer Mann oder Frau oder es ist ganz verschieden. Ja? Ich habe mich entschieden, relativ kleine Marionetten zu machen, weil ich gern das irgendwo mitnehme, einmal als Gag oder einfach zum Herzeigen.
Die neben dir sitzt, hat jetzt ca. 30 cm, gell?
Genau.
Ja. Ja. Ein alter Opa sitzt da, er hat auch ein Glas Wasser.
Ja, also er sitzt jetzt da, hat ein Glas Wasser vor sich stehen und er hat sein Bierglas mitgenommen, weil er hat immer gerne ein Bierglas mit.
Ja, ja, klar, ja.
Weil er einfach so ein bisschen so dieser Almöhi ist, ja.
Und... Ja. Weißer Bart, ja, grünes Gewand, aber wenn man so ausschaut, man hat dann schon irgendwie das Gefühl, es ist schon ein bisschen mehr wie eine Puppe, auch von der Feinheit, es steckt sehr viel Liebe zum Detail, das merkt man schon.
Ja, also so eine Marionette, die ist ja auch keine Fließbandarbeit, ja, also das ist nichts, was man so in Fließband fabriziert, sondern man macht sich da Gedanken darüber, wie soll der ausschauen und soll der eine lange Nase haben, soll der recht grimmig reinschauen oder soll er recht spaßig werden, was für ein Charakter soll diese Puppe dann haben, diese Marionette, was für ein Gewand, bis man dann einmal eine Figur da hat, ja, und dann ist es tatsächlich nur eine Puppe aus Holz, ja, mehr ist es dann nicht, ja. Aber dann, wenn man dann mit der Mechanik daherkommt, ich sage immer, das ist dann meine Spielkonsole, ja, das Kreuz.
Ja.
Und mindestens 10 Fäden auf dieser Puppe einfädelt, dann kommt erst das richtige Leben. Und dann, erst dann versteht man auch, wie die Puppe funktioniert. Auch wenn ich 3-mal dieselbe Puppe mache, ist es trotzdem 3-mal eine verschiedene Puppe, weil jeder Faden anders funktioniert und auch jede Mechanik, die in diesem Gerüst drin steckt, da anders funktioniert. Also das ist wirklich manche Puppetiere oder manche Künstler, die auch in diese Richtung Marionetten machen, die reden tatsächlich von Engineering. Ja.
Naja, auf jeden Fall.
Bis sich das dann so bewegt, in Wahrheit muss eine Puppe, also eine Marionette muss ja beweglicher sein als ein Mensch wie wir zwei jetzt.
Naja.
So halbwegs sportlich. Ne? Ja. Und ja, und dann geht es ihm halt weiter, ne? Wenn man dann den Charakter erst hat, dann...
Dann entwickelt man die Geschichte dann.
Ja, das kann genauso wachsen.
Aber eine Frage liegt mir natürlich jetzt auf der Zunge, und zwar in Zeiten von künstlicher Intelligenz. Wir haben jetzt Anfang, Mitte 2024, die künstliche Intelligenz mit ChatGPT, wie es alles heißt, ist ja quasi gerade in den Kinderschuhen, aber geht extrem rasant. Jetzt gibt es dieses Puppentheater. Was hat das heute noch für einen Stellenwert?
Naja, ich würde mal sagen, es ist vielleicht in gewissem Maße eine Revolution von mir.
Ja, ja.
Naja, also meine Kinder sind mittlerweile in einem Alter, in dem sie eben halt so ein Nintendo haben und relativ gern reinschauen und da in den Fernseher. Und ich erinnere mich aber dann immer wieder zurück an meine Kindheit, wie unbeschwert es eigentlich war, weil ich diese Sachen nicht gehabt habe. Ja. Mhm. Ich habe mir einfach was suchen müssen und wenn es auch nur irgendwie ein paar Steckern oder ein paar Steine waren. Ja. Mhm. Ich habe mich einfach sehr viel mit meiner Fantasie beschäftigt. Und ich würde es den Kindern von heute eben halt auch gern ein Stück weit mitgeben, ja, dass man eben halt diese elektronischen Dinge auf die Seiten legt und dann einfach sagt, ja, ich probiere sowas einmal aus, ja, und fahre dann eben halt zu diesem Puppentheater und möchte es einmal probieren, wie das geht. Ja. Und nicht nur ausprobieren, wie es geht, sondern vielleicht auch daran basteln, daran selber irgendwie
aktiv teilzunehmen. Ja.
Also das war einfach unglaublich wichtig für Kinder, dass sie da einfach einer Fantasie und einer Leidenschaft da entwickeln. Man kann genauso einen Roboter machen.
Ja. Oder immer da irgendwie eine Aber irgendwas Figur. Kreatives. Ja?
Ja.
Das erinnert mich an meine Kinder, die manchmal zu mir kommen und sagen, das, wenn einmal das Handy komplett ausgespielt ist, was ja so gut wie nie vorkommt, aber irgendwann einmal ist alles ausgelutscht, sogar das Handy. Und dann kommt die zu mir und sagt, mir ist so fad. Hm. Und die sagt dann instinktiv, ja, genieß es. Und ich sage, genieße es. Und ich denke mir dann, ich hoffe, er ist ganz lang fahrt, weil durch das Fahrtheit, also Kreativität wächst ja durch die Beschränktheit des Raumes, wenn man so schön sagt. Ja. Und ich hoffe dann immer durch diese Fahrtheit, dass dann was Neues entsteht. Und das ist ja quasi par excellence, weil ich kann, wenn ich die Puppe da herstelle, die macht ja nichts. Ich muss ja was dazu tun. Ne? Ein Computerspiel bin ich ja nur Passagier. Ne? Da bin ich ja quasi Gestalter. Ne?
Genau, ja. Ja, also es ist tatsächlich so, dass man heute in pädagogischen Bereichen hat immer wieder versucht, den Eltern zu erklären, dass es auch wichtig ist, dass den Kindern langweilig ist. Die Kinder dürfen sich langweilen.
Ja, unbedingt.
Erst dann fängt auch wirklich in der Gehirnstruktur sich was anzurühren. Ja? Also dann war es das Gehirn, ich muss mich selbst beschäftigen
lernen. Genau, dann suche ich mir was.
Nicht irgendwas, das auf mich ständig entstrahlt. Ja.
Ja.
Das ist auch für manche Eltern, die halt meinen, sie müssen die Kinder ständig beschäftigen.
Reagieren sie nur, genau, aber sie agieren
es,
nie.
Es ist auf eine gewisse Art und Weise nicht notwendig, ja, dass man sich nur mit den Kindern beschäftigt. Sie dürfen sich ganz klar auch allein beschäftigen.
Ja.
Und wenn wir jetzt von der KI zu dem Thema kommen sind, ich finde die KI ist wichtig, ja. Also ich finde, dass das ganz eine tolle Entwicklung ist. Allerdings müssen wir aufpassen, was diese KI mit uns macht. Also es ist genauso wie Paracelsus sagt, nur die Dosis macht das Gift aus, ja. Wenn man diese Schwelle übertritt, wo wir unsere Fantasie quasi abgeben und meinen, das macht jetzt jeder PC, ja, für mich.
Dann geht die Menschlichkeit weg.
Dann verlieren wir ein Stück weit auch unsere Menschlichkeit, würde ich sagen. Ja.
Was mich schockiert hat, wir haben gestern einen kurzen Film gedreht mit den Puppen und ich habe den Film dann jemandem gezeigt und der hat gesagt, na, toll, was die künstliche Intelligenz schon kann. Und ich habe dann gesagt, nein, ist eine Puppe. Das heißt, eine Puppe, ne, da ist ein Fäden drauf, das ist eine Marionette. Mhm. Und da haben wir dann gedacht, für was strengt man sich überhaupt noch, oder? Also eigentlich die Schwierigkeit, etwas zu tun, gibt dem Ganzen eigentlich erst einen Wert. Um jetzt philosophisch dahinter zu blicken, hinter der Sache, erst die Anstrengung und dieses Horror-Vakuum, das vorher nichts ist und du musst jetzt was machen, weil da ist keiner da, der hilft. Das ist, glaube ich, dann ein Teil der Wertschätzung. Also dass derjenige, der es dann konsumiert, sagt, puh, Beispiel Theaterstück, da ist eine leere Bühne und da kommen Leute, echte Menschen, die bespüren das. Da war vorher nichts. Das ist ein Aufwand da. Das menschelt ein bisschen und dann ist, glaube ich, auch die Wertschätzung da.
Ja.
Aber das war doch furchtbar, wenn jeder glaubt, das ist nur mehr AI. Was machen wir da jetzt dann? Da müssen wir eigentlich herzagen. Eigentlich müsstest du dann dazu schreiben, Achtung, das, was Sie hier sehen, wurde von Menschen gemacht.
So erst ab 18.
Ja, genau. Ja. Aber zum Beispiel die andere Herangehensweise, mein lieber Co-Moderator, Co-Produzent oder wie man ihn auch immer nennen mag, der liebe Knut, mit dem ich auch hier bei unserem Kanal immer wieder herumphilosophiere, der ist ja leidenschaftlicher Fotograf und der hat jetzt die Liebe zum Analogfotografieren entdeckt. Diese Langsamkeit, dieses du drückst, Du machst das Foto, drückst ab und irgendwann in 2-3 Wochen siehst du es vielleicht, wenn es funktioniert hat. Mhm. Weißt? Und dann digitalisiert der das und schickt mir das. Und ich habe das Foto genauso digital auf meinem Computer, genauso wie es ein digitales Foto, weil es ja letztendlich wieder digital ist. Aber ich weiß genau, das hat dauert. Der hat nicht gewusst, funktioniert das. Also die Geschichte dahinter, das ist das, was einen Wert macht.
Also so eine Entschleunigung bringt witzigerweise oft auch sehr viel Dankbarkeit mit dir. Es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber in der tiefen Psychologie sagt man, wer dankbar ist, ja, kann nicht depressiv werden. Ja. Und das ist ja wirklich so, wenn man sich ständig, also wenn man sich immer daran festhält, für irgendetwas dankbar zu sein, dann ist es relativ schwer, dass man depressiv wird. Ja. Und wenn man, wie der Knut zum Beispiel, was fotografiert, ja, und er weiß jetzt 2 Wochen nicht, was dann rauskommt.
Bis das entwickelt ist.
Er schaut dann auf dieses Fotopapier und sieht, okay, es ist tatsächlich was geworden. Wie schön das dann eigentlich ist, ja. Das ist ein Stück weit, ich meine, warum freuen wir uns so auf Weihnachten? Ja? Die Vorfreude ist einfach das, was uns dann irgendwo so dankbar macht für diese Zeit. Ja? Dann wenn das alles geschenkt ist oder sowas, dann stehen wir auf.
Dann ist es eh wieder vorbei. Ne?
Weil dann ist es vorbei, ja. Und das sind eigentlich die meisten froh, dass es vorbei ist. Aber
da kommen ein paar furchtbare Tage mit Mästung und das stimmt schon. Also man kann quasi schon irgendwie sagen, dieses Back to the Roots, wenn alle digital werden und alles animiert ist, dann gehen wir wieder einen Schritt zurück und spülen mit den einfachsten Mitteln, sprich mit einer Marionette. Einfacher geht's nicht. Mhm. Einfacher kannst du eine Geschichte nicht erzählen, als wir mit einer Holzpuppe, mit Fäden dran. Es geht nicht einfacher. Mhm. Also jetzt einfach im Sinne von, nicht von der Gestaltung, nicht von der Technik dahinter. Ja. Aber vielleicht geht es wieder ein bisschen in die Richtung. Oder? Glockenhosen werden ja auch wieder modern.
Ja, also ich hoffe jetzt nicht, aber...
Ja, nicht. Aber diese Buffalos, diese hohen Schuhe. Ja.
Aber bleiben wir bei dieser Entschleunigung, das gefällt mir irrsinnig gut. Ja. Weil, es hat ja auch so eine Marionette, die hat ja eine gewisse Latenz einfach von meinem Kreuz bis zur tatsächlichen Bewegung. Bei einem Marionettentheater, wie es die Augsburger Puppenkiste ist, sind die Fäden bis zu 2,50 Meter lang.
Ja. Wahnsinn. Da muss man vielleicht kurz erklären, für die das nicht wissen. Ja. Marionettentheater hast du letztendlich nur, also Theater, hinten stehen die Marionetten Bediener, die Spieler, die haben ein Kreuz in der Hand, dahin sind die Fäden dran und sind an den Gliedmaßen und einzelnen Gliedmaßen und Stücken der Puppe montiert. Mhm. Und du, ich habe das einmal beobachtet, du ringst dann mit Händen und Füßen und versuchst irgendwie mit Bewegungen dann die Puppe so flüssig wie möglich erscheinen zu lassen. Das ist eigentlich der mechanische Vorgang dahinter.
Genau,
und bei 2 Metern natürlich, wenn ich oben noch rechts drehe, dreht das unten dementsprechend eine halbe Sekunde, bis das da unten angekommen ist, die Bewegung.
Genau.
Das heißt, musst du eigentlich vordenken. Du musst dir quasi ein bisschen so schizophren sein eigentlich. Ne?
Also da können wir wieder ein paar Schritte zurückgehen, wie so ein Theater überhaupt funktioniert. Was da alles dabei ist, diese Medientechnik dahinter. Ja? Was viele nicht wissen, diese Theater, die man zum Beispiel auf großen Bühnen wie in Augsburg oder in Salzburg Puppentheater oder in Schönbrunn beim Puppentheater sieht, diese ganze Audiotechnik dahinter, also das, was man tatsächlich als Zuschauer hört, ja, die Stimmen und die Musik dahinter, das wird lang vorher schon aufgenommen.
Das ist gar nicht live?
Nein, das ist nicht live.
Okay.
Ja? Es ist, man hat einfach dann diese Medientechnik für dieses Theater entdeckt, weil es natürlich viel einfacher ist. Ne? Jetzt sind da 4 Darsteller auf Stockerln weiter oben, auf 2,50 Meter und sollten vielleicht den Text dann auch noch sprechen und ringen da oben schweißgebadet.
Irgendwann ist dann genug.
Einer über dem anderen.
Es gibt ja Puppen, hast du gesagt, die werden von mehr als einem bedient. Also.
Ja, es gibt tatsächlich eine Spinne, die hat 60 Fäden.
60 Fäden?
60 Fäden, ja.
Puh, für die, die älter sind, das sind fast 200 Schilling, ne? Nein, was war das? Völliger Schwachsinn. Aber der 60 Fäden, das ist... Was hat der Opa da jetzt gerade für Fäden?
Also
der sitzt.
Der Opa, meine Kinder haben einem Holz vom Opa getauft.
Holz vom Opa, ja. Ja.
Ich möchte kurz einmal erzählen, wie der so entstanden ist. Und zwar Der Holz vom Opa ist aus einer Linde geschnitzt worden.
Ja.
Das ist alles von meinen Kindern, ja.
Okay.
Die Geschichte.
Das ist jetzt nicht unbedingt wahr, das ist eine Geschichte.
Nein, das ist die Geschichte hinter dem
Opa.
Vom Opa,
okay.
Wie er zu worden ist. Und zwar war das irgendeine magische Linde, ja. Auf irgendeinem Berg, ja, die ist, und die ist dann irgendwann einmal in einer Werkstatt gelandet, das Lindenholz, ja.
Okay.
Das Lindenholz dann ist überblieben und das Holz hat sich irgendwann angefangen zu bewegen. Und der Holz vom Opa hat sich dann sozusagen dann im Laufe der Jahre mehr und mehr selber zusammengeschnitzt.
Nein!
Er ist selber entstanden, ja. Zuerst einmal der Kopf, dann hat er, wie er dann seinen Kopf gehabt hat, sind seine Hände dann irgendwie dazu entstanden und so ist es eben halt dieser magische Opa geworden. Ne?
Okay.
Und warum der Holz vom Opa heißt, kann ich bis jetzt nicht erklären. Das ist, wie gesagt,
ein Einfall für meine Kinder. Man könnte sagen, er ist aus gutem Holz geschnitzt, ne?
Ja, würde ich auch sagen.
Unglaublich. Wahnsinn. Und du arbeitest ja jetzt auch ein bisschen auch schon an der Umsetzung, an theatralischen Projekten. Kann man da schon irgendwas sagen? Weil's, jetzt fragt man sich natürlich, okay, jetzt, der Pauli schnitzt Marionetten, weiß damit umzugehen, aber wo kann ich das sehen? Was mache ich da was?
Wo kann ich das sehen? Naja, wie vorher schon erwähnt, bis einmal so ein Theater wirklich zum Sehen ist, dauert es einige Jahre, ja, überhaupt, wenn man mal von Null anfängt.
Jetzt wie lange machst du das schon, by the way?
Also, den Holz zum Opa gibt es jetzt schon 3 Jahre. Mhm. Und nebenbei sind immer wieder mal andere Figuren entstanden, ja, wie zum Beispiel Bernhard der Zauberer.
Viele Eigenwerbung. Da gibt es mal bald was, der.
Aber ich habe natürlich auch einen Job. Ne? Also man kann das jetzt nicht so messen, dass man sagt, hey, das ist jetzt in 2 Wochen fertig.
Ist klar, ja. Aber arbeitest du aktiv jetzt an Projekten, oder?
Ja.
Wir verraten es nicht. Wir verraten es nicht, ja. Aber vielleicht gibt es mal eine Kooperation, es könnte magisch werden.
Ja. Also Wieselburg hat den Background dazu, kann ich nur sagen. Und wie gesagt, es war immer ein Traum von mir, dass ich mal sowas leite oder halt sowas auf die Füße stelle, weil ich einfach für mich entdeckt habe, hey, da ist eigentlich alles dabei, was ich mitbringe. Mhm. Ja. Ich bin selber ein Musiker, also ich konnte da die Musik selber gestalten oder mitgestalten oder eben halt das Theater schreiben oder die Bühnentechnik bauen. Ich habe einmal die gelernt.
Na bitte. Aber das wäre ja toll, wenn man das den Kindern zugänglich macht, ne?
Ja, freilich.
Oh, jetzt machen wir natürlich schon ein bisschen ziemlich fokussierte Werbung. Aber, aber es ist die Wahrheit. Also wenn jemand vielleicht dem seinen Kindern oder wie auch immer jüngeren Menschen diese Thematik zugänglich machen will, diese Entschleunigung und diese Liebe zum Detail, weil ich muss mich natürlich damit beschäftigen. Ne? Einen Controller für einen Computer, den kann ich mein Kind in 2 Minuten erklären und dann spielt er das Spiel durch, nach den Regeln des Spiels. Ne? Aber da muss ich mal schauen, was macht er überhaupt. Ne? Wenn ich den in die Hand nimmt, der macht ja am Anfang einmal nichts. Es ist ja nicht so, dass ich ihn in die Hand nehme und dann kann ich spielen, sondern ich muss mich mal damit beschäftigen. Und das, dieser Prozess, glaube ich, wäre pädagogisch sehr wertvoll.
Auf jeden Fall. Also nicht nur pädagogisch, sondern auch neurophysiologisch.
Ja. Das ist auch noch ein furchtbares Wort. Also sprich, Auge-Hand-Koordination.
Naja, also man hat, ich komme jetzt wieder ein bisschen zu dem Nintendo da zurück, ja, man hat in Studien hat man entdeckt, dass diverse Ärzte, Chirurgen zum Beispiel viel eine bessere Handfertigkeit haben, wenn die mit diesen Controllern spielen. Warum? Ja, weil sie mit den Fingern beschäftigt sind. Ja?
Ah, okay.
Die müssen die ganze Zeit diese kleinen und ganz zarten Bewegungen mit den Fingern auf den Controllern, wie eben halt während den Operieren,
richtig machen,
bitte. Aha. Immer richtig, ja? Und wenn ich jetzt so ein Marionettenkreuz habe, das funktioniert nicht. Das muss einem erklären. Da muss man auch wissen, wie die Puppen funktionieren, die Marionette.
Man muss sich einfühlen ein bisschen können.
Ja, das wird von Anfang an nicht gleich funktionieren. Und das ist, also ich glaube, aus meiner Kindheit damals, so wie 12, 13 war, hat es einmal diese Phase gegeben, wo jeder Jojo gehabt hat.
Ah,
und das Jojo, das hat, keine Ahnung, das hat dann irgendwelche Magneten drinnen gehabt oder irgendwelche Lichter. Und wir haben uns alle da gechallenged, wer bessere Tricks drauf hat. Ja. Wer hat das länger, keine Ahnung.
Ich habe immer noch eine Bewegung geschafft, die nach unten.
Ja.
Na, also nach oben ist es nie wieder gekommen dann immer.
Das,
ja,
es ist, du bist ganz ein Armer.
Ja, ich bin... Nein, ich habe es dann schon ein bisschen geschafft. Aber es war, also wie es auspackt habe, es ist runtergefallen, ich mir gedacht, so, und wo drückt man den Knopf, was wieder hochkommt? Ne?
Ja, genau. Ja.
Aber da braucht man auch ein Gefühl, man muss sich einfühlen können in diesen Drehmoment dieses Jojos. Es hat auch was Psychologisches, ne? irgendwie.
Ja, und vor allem, wenn es dann wirklich hochkommt wieder, dann kann man dankbar sein
dafür. Ja, genau. Dann sagen wir, danke, liebes Jo. Das ist ein wunderschönes Abschlusswort. Also besser geht's gar nicht. Wirklich. Es gäbe noch so viel zu tun, aber der Opa hat seinen Kaffee mittlerweile ausgetrunken und ich glaube, jetzt müssen wir ihm da einen Eigen geben. Ihr könnt alle gespannt sein, was noch alles passieren wird, aber das ganz Wichtige dahinter, was jetzt noch kommt zum Schluss ist, lieber Pauli, jetzt kommt was, auf das bist du nicht vorbereitet.
Oh ja.
Ja, das mache ich bei jedem. Und nachdem du einer der Ersten bist, der da ist, kannst du es auch nicht wissen. Wir brauchen einen Titel für den Podcast und den brauche ich genau jetzt. Wie soll der Podcast heißen?
Puh.
Ist wurscht was, du kannst alles machen. Das, was du sagst, das ist der Titel. Mir ist das komplett egal.
Das, was ich sage, für genau diese Sendung.
Diese Sendung. Diese Folge. Wie sollen die Leute diese Sendung wahrnehmen, bevor sie sie gehört haben? Das darf ein Clickbait sein. Du kannst sagen, die beste Sendung der Welt, ist komplett egal. Du kannst du sagen, Haferschleim oder irgendwas völlig Schwachsinniges. Ja? Ein Titel. Ja?
Die KI ist auf seidenen Fäden.
Die KI ist auf seidenen Fäden.
Kann das so lassen?
Ja, oder die KI hängt auf seidenen Fäden.
Die KI hängt auf seidenen Fäden. Ja, das gefällt mir sogar noch besser.
Die KI hängt auf seidenen Fäden. Ein schöner Titel. Ja. Würde ich machen.
Also das wäre ein Pro und ein Contra quasi.
Ja, ist schön. Das nehmen wir.
Okay.
Also liebe Leute, falls ihr euch fragt, warum der Titel, jetzt wisst ihr es. Lieber Pauli, danke für die Einladung, hätte ich schon gesagt. Danke, dass du heute da warst und wir werden nur gemeinsam, so Gott will, sehr viel machen.
Sehr schön.
Und ich hoffe, dass es noch viele Puppen aus gutem Holz zu sehen gibt.
Wunderbar. Okay, dann noch einen schönen Nachmittag.
Alles Gute.
Dankeschön. Für dich.